Hallo und guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute am Montag, den 14. Juli 2025, begrüße ich Sie wieder recht herzlich zu einer Neuausgabe der Norderstedter Hörzeitung. Es ist die 1047. Ausgabe. Mein Name ist Klaus-Dieter Roll und ich begleite Sie heute wieder an der Technik. Einen schönen Tag noch. Dankeschön.
Guten Morgen, mein Name ist Ariane Reiber und ich lese für Sie die Kolumne aus dem Hamburger Abendblatt von Samstag, den 12. Juli. Die Kolumne ist von Sabine Tesche. Vor kurzem habe ich einer Nachbarin mit ihren Einkäufen geholfen. Sie stand auf unserer Straße und konnte sichtlich nicht weitergehen. Ich habe sie untergehakt, ihre viel zu schwere Tüte getragen und mich dabei mit ihr unterhalten. Sie erzählte, dass sie kürzlich in ihrer Wohnung gestürzt sei und einige Stunden hilflos auf dem Boden lag, bis sie sich aufrappeln konnte. Als ich sie fragte, warum sie keinen Notfallknopf trage, lehnte sie das ab. So alt bin ich auch nicht, sagte sie. Ich kann gut verstehen, dass man als älterer Mensch in seinem gewohnten Umfeld bleiben möchte. Die Vorstellung von einem Altenheim ist für viele Senioren ein Graus. Doch manchmal wird das Alleinewohnen zum Balanceakt. Besonders wenn die Gebrechlichkeit und damit auch die Sturzgefahr zunimmt, ebenso wie die Vergesslichkeit. Deswegen fand ich den Besuch im Haus für Barrierefreiheit in Alsterdorf so spannend. Denn dort wurde mir die Welt der digitalen Assistenzsysteme, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt sind, vorgeführt. Inzwischen gibt es zum Beispiel Sensoren, die anzeigen, wenn der Herd nicht aus ist oder den Notruf wählen, wenn jemand gestürzt ist. Das digitale System denkt quasi mit und bietet Sicherheit. Vielleicht fahre ich mit meiner Nachbarin mal dorthin, wenn sie das möchte. Und dann gibt es einen Infotag für Pflege und Assistenz, sicher wohnen mit neuen Technologien, am 17. Juli von 13 bis 17 Uhr im Haus für Barrierefreiheit, Alsterdorfer Markt 7. Weitere Infos finden Sie unter www.barrierefreileben.de. E-Mail empfang@barriere-frei-leben.de. Telefon 040 2999 560. Noch ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt von Donnerstag, den 10.07. Rücktritt von Online-Verträgen wird erleichtert. Ministerium plant Gesetz für den Widerruf mit einem Klick. Berlin. Mit einer Gesetzesänderung will Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig, SPD, den Widerruf von im Internet geschlossenen Verträgen erleichtern. Unternehmen sollen verpflichtet werden, ihren Kunden dies online per Mausklick auf einen Widerrufsbutton zu ermöglichen, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Gesetzesentwurf des Ministeriums hervorgeht. Beim sogenannten ewigen Widerrufsrecht in Deutschland plant das Ministerium hingegen Einschränkungen. So einfach wie das Bestellen im Internet geht, so einfach soll auch das Widerrufen sein, mit einem Klick, erklärte Hubig. Der elektronische Widerrufsbutton werde Verbraucherinnen und Verbrauchern das Leben erleichtern. Der Vertragsschluss per Klick ist schon heute vielfach Standard. Das muss auch für den Widerruf gelten, sagte sie. Mit dem Widerrufsbutton stärken wir den Schutz vor Verträgen, die man eigentlich gar nicht will. Für das ewige Widerrufsrecht soll es hingegen Einschränkungen geben. Grundsätzlich müssen Unternehmen Verbraucher beim Abschluss eines Vertrages darüber informieren, dass sie ein Recht auf Widerruf haben. Die gesetzliche Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Bisher können Verbraucher in einigen Fällen Verträge ohne Befristung, also auch noch Jahre später, widerrufen, selbst wenn der Kunde bei Abschluss über das Widerrufsrecht informiert wurde. Nach geltendem Recht führen nämlich auch nebensächliche Verstöße gegen gesetzlich vorgeschriebene Informationspflichten dazu, dass die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen nicht zu laufen beginnt, erklärte das Ministerium. Das soll sich laut Gesetzesentwurf künftig ändern. Einen Vertrag über Finanzdienstleistungen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher bei erfolgter Information über das Widerrufsrecht höchstens 12 Monate und 14 Tage nach Abschluss widerrufen können. Noch ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt von Donnerstag, den 10.07. Neue Fälle von Skimpflation aufgedeckt. Hamburg. Die Verbraucherzentrale warnt erneut vor der sogenannten Skimpflation. Diese Qualitätsminderung bei Lebensmitteln, bei der teure Zutaten durch billigere Alternativen wie Wasser, Aromen oder Füllstoffe ersetzt werden, sei für Kunden schwer zu erkennen, teilte die Verbraucherzentrale am Mittwoch mit. Als Skimpflation-Produkte werden K-Classic Tomatenketchup von Kaufland, Knorr Zitronen-Buttersoße von Unilever und Ja Bolognese von Rewe gemeldet. Die Verbraucherzentrale ruft deswegen dazu auf, von Skimpflation betroffene Produkte zu melden unter www.vzhh.de/skimpflation. Jetzt noch ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt von Donnerstag, den 10. Juli. Neues Wohnquartier entsteht in Haxheide. Bauunternehmer Schafferzück stellt Megaprojekt vor. Für 100 Millionen Euro entstehen beim Stadtpark Wohnungen, Reihen und Doppelhäuser. Norderstedt-Quickborn. Während die Neubauvorhaben Grüne Heide, Sieben Eichen und Glashütter Kirchenweg bislang nur als Pläne für die Zukunft in den Schubladen im Bauamt der Stadt Norderstedt liegen, nimmt ein anderes Baugebiet bereits erste Konturen an. An der Ecke Hakesheide-Falkenbergstraße entsteht jetzt der erste von 4 viergeschossigen Wohnblocks mit 23 öffentlich geförderten Wohnungen. Anfang nächsten Jahres sollen die 60 bis 90 Quadratmeter großen 2 bis 4 Zimmerwohnungen bezugsfertig sein, kündigt der Bauunternehmer Joachim Schafferzück aus Quickborn an, der etwa 6 Millionen Euro allein in dieses Projekt investiert. Es gibt bereits erste Anfragen, sagt Schafferzück, der seit 1961 im Baugeschäft ist und seitdem bundesweit viele tausend Wohnungen errichtet hat. Im Frühjahr 2026 soll alles fertig sein. Dieses Objekt zu vermieten dürfte kein Problem sein. Erst jüngst hatte Baudezernent Christoph Magazowski öffentlich gesagt, dass in Norderstedt zurzeit 5.500 Wohneinheiten fehlten und dringend gebraucht würden. Hier auf der südlichen Straßenseite der Hakesheide, genau gegenüber von der dortigen Wertstoffinsel, würden die Mieten wegen der öffentlichen Förderung bei höchstens 8,50 Euro netto kalt im Monat liegen. Für ihn sei es das erste Mal, dass er in Norderstedt Sozialwohnungen errichtet. Im Nachbarort Quickborn habe er bereits zweimal jeweils 20 geförderte Wohnungen gebaut, sagt Schafferzück. Sein Unternehmen werde dann, wie in Quickborn, diese Sozialwohnungen in Eigenregie vermieten. Bedingung zum Einzug sei ein Wohnberechtigungsschein. Die Wohnungen selbst seien alle barrierefrei und mit Balkon oder Terrasse und einer Fußbodenheizung ausgestattet. Heizung und Warmwasser würden mit einer Wärmepumpe betrieben und von einer Solarstromanlage auf dem Dach gespeist. Ein Fahrstuhl werde aber aus Kostengründen nicht eingebaut, so der Bauherr. Vor einem Jahr ruhten zunächst die Bauarbeiten. Experten vom Archäologischen Landesamt untersuchten den Bauuntergrund nach möglichen althistorischen Hinterlassenschaften, die es zu bewahren gelte. Wir haben dort nichts archäologisch Bedeutendes gefunden, erklärte Grabungsleiter Matthias Lindemann. So konnten wir rasch eine Baufreigabe erteilen. Für Investor Schafferzück ist dieser erste Wohnblock nur der Startschuss für ein gewaltiges Neubauvorhaben hier im nördlichen Teil von Haxheide. Westlich und östlich der Falkenbergstraße hat er rund 6 Hektar Land erworben, um dort insgesamt rund 170 Wohnungen und 40 Reihen und Doppelhäuser zu errichten, berichtet er. Direkt an der Hakesheide würden weitere 70 Sozialwohnungen in 3 ähnlichen Wohnblocks entstehen, wie in dem, der jetzt bereits im Bau ist. Das werde aber ein anderer Investor realisieren, sagt Schafferzück. Die Grundstücke seien bereits verkauft. Die Erschließungsstraße wird nach Liesel Hünichen benannt, die 1974 als erste Frau in den Segeberger Kreistag gewählt worden war und erst vor wenigen Jahren im Alter von 101 Jahren verstorben ist. Südlich davon sollen auf beiden Seiten der Falkenbergstraße jeweils etwa 20 Reihen und Doppelhäuser entstehen. Dort werde jetzt Mitte Juli die Erschließungsstraße als Baustraße gebaut, die nach Norderstedts erster Stadtpräsidentin, der 2008 verstorbenen Charlotte Paschen, benannt wird. Direkt am Stadtpark Norderstedt soll dann das erste von 9 Mehrfamilienhäusern errichtet werden, die auf 4 Etagen jeweils über 8 bis 11 Wohnungen verfügen werden, kündigt Schafferzüg an. Dies werde frei finanziert und auch mit einem Aufzug ausgestattet sein. Die Wohnungen sollen dann im Eigentum veräußert werden. Die Bewohner werden von hier aus einen unverbauten Blick auf den Stadtpark haben. Ein Wanderweg, den der Investor Schafferzüg laut gültigem Bebauungsplan 329 auch noch anzulegen hat, wird dann vom nördlichen Ausgang des Stadtparks in Höhe der Bahnschienen an den 9 gleich großen Stadthäusern vorbei zur Hakesheide führen, wo dieser dann von einem weiteren Weg fortgeführt werden soll, der später das Baugebiet Grüne Heide durchzieht, wo in etwa 8 bis 10 Jahren insgesamt 1200 neue Wohneinheiten entstehen sollen.
Jetzt liest Angela Fendtner. Und zwar als erstes ein Bericht aus dem lokalen Bereich hier aus Norderstedt bezüglich des Herold-Centers und des Brandes in der Tiefgarage. Selbst Menschen, die seit Jahrzehnten im Einkaufszentrum arbeiten, können sich nicht an einen vergleichbaren Fall erinnern. Der Brand von mehreren Fahrzeugen in der Tiefgarage des Herold-Centers hat am Wochenende für Aufregung gesorgt. Wegen verschiedener Faktoren konnte der Schaden in Grenzen gehalten werden. Dennoch hat das Ereignis Folgen. Center Manager Carsten Gogol war in den frühen Morgenstunden bereits vor Ort. Da hatte die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht. Wichtig, die Brandschutztore sind runtergefahren. Es ist sehr lokal geblieben. Auf den ersten Blick ist von dem Brand tatsächlich nichts zu sehen. Denn betroffen ist ein Bereich, den viele Leute gar nicht nutzen. P1. Dieser ist auf der rechten Seite erreichbar, wo die meisten Nutzer eben links in die öffentlichen Park-and-Ride-Anlagen fahren, die der Stadt gehören. P1 hingegen ist Eigentum der deutschen Euroshop AG, also den Besitzern des Centers. Wir haben auf P1 viele Dauerparker, aber auch Kurzzeitparker, die zum Beispiel zum Ärztehaus wollen, so Gogol. Die Parkplätze können gemietet werden. Das machen auch Anwohner aus den Hochhäusern auf dem Herold-Center oder Mitarbeitende von Geschäften oder Praxen. Derzeit ist dieser Abschnitt abgeriegelt, das Rolltor bleibt heruntergefahren. Der eigentliche Brandort ist nicht von außen zu sehen. Die Polizei hat mittlerweile weitere Infos bekannt gegeben. Demnach wurde ein Mercedes GLC, ein VW Golf sowie ein Auto unbekannten Fabrikats zerstört, 2 Motorräder und ein VW-Bus durch die Hitze beschädigt. Insgesamt dürfte der Sachschaden in einem mittleren, 6-stelligen Bereich liegen. Denn auch die Stromleitungen sind beschädigt worden. Die Technik hat etwas abbekommen. Direkt darüber ist die Ausfahrt des Parkhauses, so Gogol. Wir haben das Parkhaus stromlos geschaltet, sprich die Schranken und die Kassenautomaten sind außer Betrieb. Bis auf Weiteres müssen wir erst einmal eine Schadenaufnahme machen. Eine Schließung stand nicht zur Debatte. Wir wollen ja, dass die Kunden weiter einkaufen. Was genau passiert ist, wird derzeit ermittelt. Allerdings hat die Polizei durchaus eine erste Spur. So gibt es Hinweise auf einen unbekannten Mann, der sich kurz vor dem Ausbruch des Feuers in der Tiefgarage aufgehalten haben soll. Ob er mit dem Feuer in Verbindung steht, lässt sich noch nicht sagen. Eine Brandstiftung kann aber nicht ausgeschlossen werden. Die Kripo Norderstedt nimmt Hinweise unter 040 528 060 entgegen. Es folgt ein Artikel über das Kopernikus-Gymnasium in Norderstedt. Die schlauesten jungen Köpfe der Stadt, 1,0 Abi und dann? Es waren noch nie so viele Beste der Besten in Norderstedt. 11 Abiturientinnen und Abiturienten der Gymnasien, der Abiturklasse der Willy-Brandt-Schule und des beruflichen Gymnasiums am Berufsbildungszentrum zeichnete der Rotary Club Norderstedt in diesem Jahr mit je einer Urkunde und 250 Euro für ihre Bestleistung aus. Gunther Wördemann, derzeitiger Präsident der Rotarier, und Past-Präsidentin Ina Bogalski überreichten bei der Feier Urkunden und Startgeld. So unterschiedliche Menschen, die so viel können und so viel vorhaben, das ist selten, lobte Wördemann. Das Kopernikus-Gymnasium konnte sogar 4 Kandidaten schicken, die Abitur mit dem Notendurchschnitt 1,0 bestanden. Alle haben sie unterschiedliche Ideen, was sie nun in der Zukunft machen möchten. Den Rotary-Sozialpreis erhielt Clara Wilk. Sie hat 2023 an der Emmaus-Kirchengemeinde die Initiative Du und ich für ein gutes Klima gegründet, weil ich Menschen motivieren will, noch mehr für die Umwelt zu tun. Klimaprojekte will sie vor allem in und für Norderstedt umsetzen. Dafür fehlt ihr aber noch das Geld. Nun ein Bericht aus Pinneberg. Die Polizei erwischt Einbrecher noch in der Wohnung. Kleiner Erfolg für die Polizei in Pinneberg. Die Beamten erwischten einen Einbrecher auf frischer Tat. Ein Nachbar hatte den Mann schon in der Nacht zum vergangenen Freitag gegen 1.45 Uhr an der Mühlenstraße dabei beobachtet, wie er in eine Wohnung einstieg. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Täter noch in der Wohnung festnehmen konnte. Der 64 Jahre alte Pinneberger hatte von seinem Balkon aus gesehen, wie sich ein Mann einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses näherte. Es brauchte nicht viel, um in die Wohnung einzudringen, da Fenster und Türen auf Kipp standen, hieß es laut Polizeibericht. Der Täter suchte nach Wertgegenständen, als ihn die eintreffende Streife festnahm. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen Rumänen. Bei dem Mann wurden diverse Gegenstände gefunden, die aus vorangegangenen Straftaten stammen könnten. Hierzu wurden mehrere hundert Euro Bargeld, Schmuck und Mobiltelefone sichergestellt. Um nun festzustellen, aus welchen Taten die Gegenstände gegebenenfalls stammen, sind weitere Ermittlungen erforderlich. Der Rumäne wurde nach Abschluss der Maßnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe aus dem Polizeigewahrsam entlassen, da kein Haftgrund gegen den Mann begründet werden konnte. Die Ermittlungen gehen weiter. Nun ein Artikel zur Autobahn A7, auch aus dem Hamburger Abendblatt. Ausgerechnet am Ferienwochenende soll die A7 voll gesperrt werden. Erst vor kurzem hatte die Autobahn GmbH selbst vor erheblichem Sommerreiseverkehr am 3. Juli-Wochenende gewarnt, an dem viele Bundesländer bereits Ferien haben. Ausgerechnet dann müssen sich Autofahrer auf eine neue 55-Stunden-Vollsperrung der A7 in Hamburg einstellen. Dabei ist die letzte Sperrung des Elbtunnels erst wenige Tage her. Jetzt wird der A7-Tunnel Schnelsen von Freitag, 18. Juli, 22 Uhr, bis Montag, 21. Juli, 5 Uhr, voll gesperrt. ADAC-Sprecher Christian Hief erwartet die schlimmste Sperrung des ganzen Jahres. Eine weitere 12-Stunden-Nachtsperrung ist vom 16. August, 22 Uhr, bis 17. August, 10 Uhr, geplant. Grund sind Wartungsarbeiten nördlich des laufenden A7-Ausbaus. Seit 2017, einem Jahr vor der offiziellen Inbetriebnahme der ersten Röhre, ist die Hard- und Software des Tunnels Schnelsens im Dauereinsatz. Nach 8 Jahren Dauerbetrieb müssen die gesamten IT-Komponenten ausgetauscht und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden, um weiterhin den sicheren Betrieb des Tunnels bei einer hohen Verfügbarkeit gewährleisten zu können, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Nord. Dafür sei eine Vollsperrung des Tunnels erforderlich. Man werde diese Zeit auch für bauliche Arbeiten im und um den Tunnel Schnelsen mitnutzen, hieß es.
Yes.
So, und eine Information zu Peter Maffay, der spielt wieder am Kalkberg. Bad Segeberg, seitdem er im vergangenen Dezember bei einer Lesung in Kaltenkirchen sein Interesse bekundet hatte, haben die Fans von Peter Maffay auf diese Nachricht sehnlichst gewartet. Und ja, die Rock-Ikone kehrt tatsächlich zurück in die Kalkberg-Arena nach Bad Segeberg. Am 15. und 16. Mai nächsten Jahres wird das sein. Der dann 76-Jährige spielt sogar 2 Konzerte auf der legendären Freilichtbühne, die derzeit Schauplatz der Karl-May-Spiele ist. Love Places, also Herzensorte, hat Peter Maffay in den vergangenen Wochen auf einer Tour besucht. 2-mal war er in Schwarzenberg, 2-mal auf der Lorelei, 1-mal im schweizerischen Kästenholz. In einer Mitteilung schwärmte er nun: unvergessliche Abende, begeisterte Fans und Orte voller Rock'n'Roll. Die Love Places Konzerte 2025 haben euch und uns tief bewegt. Die Nähe, die besondere Stimmung, die vielen intensiven Begegnungen, all das klingt noch einmal in uns nach. Und in den vergangenen Monaten haben uns zahlreiche persönliche Nachrichten erreicht, voll mit Erinnerungen an Orte, die euch und unsere Musik begleiten. Deshalb setzen wir die Love Places-Reihe im kommenden Jahr fort und greifen einige dieser Herzensorte auf. So wie eben Bad Segeberg. Den Kalkberg bezeichnete er einst als sein Wohnzimmer. Von 1981 bis 2015 spielte Peter Maffay dort 11-mal. Jetzt kommen das 12. und 13. Open Air hinzu. Weitere Konzerte sind am 21. Juni in Fulda, am 26. Juni in Bettingheim und am 10. Juli in Rosenheim. Sprich, aus dem Norden ist nur Bad Segeberg dabei. Der Kartenverkauf für die Shows ist am Dienstag mit einem exklusiven Presale auf Eventim gestartet. Ab diesem Freitag gibt es die verbliebenen Tickets dann bei allen gängigen Vorverkaufsstellen. Je nach Kategorie kosten sie zwischen 59,99 € für Stehplätze und 119,99 € für Sitzplätze der Kategorie 1.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es liest Thomas Düßler für Sie. Heute ein Beitrag aus dem Hamburger Abendblatt vom 10.07. Es geht über die Stadtwerke Norderstedt. Vorzeigeprojekt vorgestellt. Wie die Stadtwerke Norderstedt die enorme Abwärme ihres Rechenzentrums nachhaltig einsetzen. Ein landesweites Vorzeigeprojekt für den Klimaschutz stellten die Stadtwerke Norderstedt jetzt bei der Energietour 2 Dutzend Vertretern anderer Kommunen und der Energiebranche vor. So nutzt das kommunale Versorgungsunternehmen seit gut einem Jahr die Abwärme ihres hauseigenen Rechenzentrums, indem sie diese in das 100 Kilometer umfassende Fernwärmenetz der Stadt einspeisen. Das ist große Klasse, was die Norderstedter Stadtwerke hier machen, lobt Mai Inken Knackfuß diese Initiative. Es ist viel sinnvoller, diese Abwärme zum Heizen der privaten Haushalte zu nutzen, als sie einfach in der Luft verpuffen zu lassen. Mit Gaming und KI entsteht Fernwärme. Die Geschäftsführerin von Watt 2.0 besucht mit ihrer Energietour 4-mal im Jahr beispielhafte Projekte in Schleswig-Holstein, die dafür sorgen, dass weniger klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre abgegeben wird. Dazu gehören Vorhaben wie ein Rosenzuchtbetrieb, der mit Hilfe einer Biogasanlage seine Pflanzen im Winter wärmt, oder wie ein Erdeisspeicher kalte Nahwärme erzeugen kann. Die Organisation ist vom Verband der erneuerbaren Energie gegründet worden. Zu diesem gehören rund 100 Mitgliedsunternehmen aus allen Bereichen der Branche, von Sonne, Wind und Biomasse bis hin zu Wärme, Elektromobilität und Energiespeicher. Die Energietour wird vom Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur in Kiel unterstützt. In Norderstedt erklärten der technische Werkleiter Nico Schellmann und Rechenzentrumsleiter Robert Ross, wie sie innerhalb von nur 3 Jahren Planung ihr Projekt der Energierückgewinnung realisiert haben, in das 2 Millionen € investiert wurden. Denn zahlreiche Unternehmen aus Norderstedt, Hamburg und der Region speichern ihre Daten im Rechenzentrum der Stadtwerke. Auch die großen Anbieter von virtuellen Clouds und Streaming-Diensten unterhalten hier ihre Server, die bei jeder Aktivität im Internet große Mengen Strom benötigen und auch große Mengen an Wärme produzieren, so die Stadtwerke-Mitarbeiter. Leistung entspricht dem Fernwärmebedarf von 1500 Haushalten. Diese Abwärme ist permanent da, sagt Rechenzentrumsleiter Ross. 8.760 Stunden im Jahr. Die Technik ist kein Hexenwerk und es funktioniert wirklich gut. Bei der Kühlung des Rechenzentrums wurde die Abwärme bisher ungenutzt in die Umwelt abgegeben. Etwa 1/7 der Energie, die die Stadtwerke in ihr Fernwärmenetz einspeisen, würde bereits auf diese fast natürliche Weise durch das Abfallprodukt aus dem Rechenzentrum als Wärmeenergie genutzt. Die Leistung entspräche dem Wärmebedarf von etwa 1500 Haushalten. Die erzeugte Wärmeleistung von rund 8 Gigawattstunden spare umgerechnet 1 Million Liter Heizöl ein, sagte Werksleiter Schellmann. Und diese Energiequelle dürfte auch in Zukunft nicht so schnell versiegen. Ganz im Gegenteil, führte Robert Ross aus. Die Zukunftsbranche IT mit der Gaming-Industrie und der künstlichen Intelligenz würden weiter zu einem exponentiellen Wachstum der Rechenleistungen führen, selbst wenn der technische Fortschritt aus dem Energiebedarf sinken sollte. Allein die Zahl der Nutzer würde die Gesamtmenge der Abwärme weiter steigen lassen. Ein großer Abnehmer dabei sind die Norderstedter Wohnungsbaugesellschaft Adlershorst, wie der technische Abteilungsleiter Morten Koch berichtete. 2200 unserer 2800 Wohnungen in Norderstedt sind bereits an das städtische Fernwärmenetz angebunden. Die restlichen 600 Wohnungen sollen auch bald folgen. Da sind wir in konkreter Planung, kündigte er an. Aber auch zahlreiche andere Haushalte sollen künftig an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, so Nico Schellmann. Der Wärmeplan der Stadt habe dazu einige Quartiere untersucht und für gut befunden, die sich wegen ihrer dichten Besiedelung dafür eignen würden. Lass nochmal anfangen. Ja, und gleich noch ein Beitrag aus dem Hamburger Abendblatt, diesmal vom 3.7. Schließfachkupe, was der Gutachter über den Haspa-Tresorraum sagte. Norderstedt. Experte aus dem Rheinland trug sein Gutachten vor dem 13. Zivilsenat des OLG Hamburg vor. Was das für den weiteren Prozess bedeutet. Die Hamburger Sparkasse hätte ihren Tresorraum in der Filiale Norderstedt weitaus besser gegen Einbrüche sichern müssen, bevor dort im August 2021 650 Schließfächer aufgebrochen und ausgeraubt wurden. Das bekräftigte am Donnerstag der vom Gericht bestellte und vereidigte Experte von der Hanseatischen vor dem Hamburger Hanseatischen Oberlandesgericht. In dem seit 2023 laufenden Berufungsprozess geht es um eine mögliche weitergehende Entschädigung einiger Geschädigter. Bei dem Gutachter handelt es sich um Sascha Puppel, einem Sachverständigen aus Erkelenz bei Düsseldorf, der sich seit mehr als 30 Jahren mit Sicherheitstechnik befasst. Er berät unter anderem Landeskriminalämter, Banken und Versicherer, war selbst jahrelang für Unternehmen tätig, die Sicherheitssysteme in Tresorräume einbauen. Ihn hatte der zuständige 13. Zivilsenat am OLG bestellt, um die Sicherheit des Tresorraums zum fraglichen Zeitpunkt zu beurteilen. Das hatte er auch vor Ort gemacht und seine Ergebnisse in einem gut 60-seitigen Gutachten ausgeführt. Was der Gutachter über den Haspa-Tresorraum sagte, seine Analyse erklärte er vor Gericht nun persönlich und ausführlich gut 4 Stunden lang. Die Quintessenz, dass sich im Raum nur ein einziger Bewegungsmelder befand, ohne zusätzliche Sicherheitssysteme, war seiner Ansicht nach eine zu große Schwachstelle. Jeder in der Branche würde sagen, so ein Wertschutzraum mit nur einem einzigen Melder, das ist viel zu wenig, so Puppel. Auf eine Nachfrage des Rechtsanwalts Jürgen Hennemann, der die Geschädigten vertritt, sagte Puppel auch, mit den Kenntnissen von heute würde ich sagen, diese Anlage hätte so nicht betrieben werden dürfen. Laut Puppel hätte sie nachgerüstet werden müssen, entweder mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder oder einem System der Flächensicherung, das beispielsweise Alarm geschlagen hätte in dem Moment, als sich die Täter durch die Decke bohrten. Viele Filialen der Deutschen Bank seien besser gesichert, mit Körperschallmeldern. Problematisch war nach Puppels Ansicht auch, dass die Räume der Filiale den Tresorbereich nicht von allen Seiten umgaben. Somit waren bestimmte Wandbereiche verletzbarer, weil sie etwa an umliegende Praxen oder eben Wohnungen grenzten. Die Täter hätten tatsächlich eine schräg darüber liegende Wohnung angemietet, um von dort einen Kernbohrer anzusetzen. Nach Puppels Ansicht seien viele vergleichbare Bankfilialen, die er kenne, besser gesichert. Etwa Filialen der Deutschen Bank, die über sogenannte Körperschallmelder verfügten. Es sei auch Pflicht eines Betreibers von Tresorräumen, diesen jeweils auf den aktuellen Stand zu halten. Zum Thema Instandhaltung gehört auch Verbesserung, sagte er. Einbruch in Bankfiliale in Altona hätte der Haspa eine Warnung sein müssen. Das könne etwa bedeuten, auf technische Entwicklungen zu reagieren oder eben auf solche im Bereich der Kriminalität. Ganz konkret hätte der Haspa ein Überfall auf eine Filiale in Hamburg-Altona eine Warnung sein müssen. Denn dieser war nur wenige Monate zuvor passiert und die Täter waren ähnlich vorgegangen, ebenfalls mit einem Kernbohrer. Nach diesem Überfall hätte die Haspa in Norderstedt mit einem sogenannten Grad 4 Täter rechnen müssen. Ähnlich hatte das vor gut 3 Jahren Christoph Ruhol gesehen, Vorsitzender Richter am Landgericht Hamburg, der die Haspa deshalb auch in erster Instanz zu einer Zahlung der vollen Summen an die Geschädigten verurteilt hatte. Doch hat die Haspa damit, dass sie den Tresorraum nicht nachrüstete, tatsächlich auch geltende Branchenregelungen oder Leitlinien verletzt? Hier wird es komplizierter und Puppels Ausführungen waren auch weniger klar. Seiner Ansicht nach gibt es diese Regelwerke durchaus. Er führte DIN-Normen und auch Standards der VDS Schadensverhütung GmbH an, eines Tochterinstitut des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Ralf Panten, ob die Haspa konkret von den strengeren VDS-Linien abgewichen sei, sagte Puppel, das kann man so ohne weiteres nicht beantworten. Der zwingende Einbau eines zweiten Bewegungsmelders stehe so hart in der Norm nicht drin, aber es ergebe sich aus dem gesunden Menschenverstand, dass dies nötig sei. Ohnehin aber haben die DIN-Vorschriften und der VDS-Standard, das wurde an dem Prozesstag deutlich, offenbar keinen direkt rechtlichen bindenden Charakter. Für die Frage, ob sich die Haspa beim Schutz der Habe ihrer Kunden einer Pflichtverletzung schuldig gemacht hat, ist letztlich relevant, ob sie branchenübliche Normen verletzt hat. Die Auffassung des Gutachters Puppel ist hier deutlich. Die Frage ist nun, worauf genau sich der Senat bei einem Urteilsspruch stützen wird. Nach der vierstündigen Beweisaufnahme signalisierte Richter Panten, dass der Senat nun beraten müsste, ob Puppels Ausführungen für einen Urteilsspruch reichen würden oder ob ein weiterer Zeuge und auch zwei weitere Sachverständige gehört werden müssen, die allerdings die Haspa beigebracht hat und die am Donnerstag auch den gesamten Verfahrenstag anwesend waren. Die Kläger und auch die Beklagtenseite sahen sich am Donnerstag beide bestätigt. Hennemann, der Sachverständige, hat klar, deutlich und überzeugend dargelegt, dass seitens der Haspa eine Vielzahl von Vorschriften missachtet worden sind. Die DIN- bzw. VDS-Normen, für die auch Bankenvertreter und Branchenverbände hinzugezogen wurden, seien damit branchenüblich gewesen. Es habe Geltung vorgelegen. Thomas Schikorra von der Kanzlei Schulz-Neubehrwinkel Law, die die Haspa vertritt, sagte, wir sind weiterhin der Auffassung, dass keine Pflichtverletzung vorgelegen hat. Puppels Gutachten könne eine solche nicht belegen. Das liege in dessen Grundlagen. Schikorra, das ist viel zu eine persönliche Auffassung zu einer empirischen Ermittlung drin enthalten.
Und jetzt ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt von Freitag, den 11. Juli. Expansion. Investor kauft Ex-Görz-Immobilie. Neue Eigentümer haben konkrete Pläne für einstige Logistikzentrale. Norderstedt. Eine Gewerbeimmobilie in Norderstedt, die vor rund 8 Monaten große Schlagzeilen gemacht hat, ist vom Markt. Wie nun bekannt geworden, hat das ehemalige Logistikzentrum des insolventen Schuhhändlers Görz neue Besitzer. Das Gebäude mit einer Fläche von rund 13.700 Quadratmetern Fläche befindet sich in der Straße in Detarpen, nahe der Stadtgrenze zu Hamburg. Dieses wurde von dem europaweit tätigen Investmentfonds Patron Capital sowie dem Projektentwickler Inbright für eine unbekannte Summe gekauft. Zur Erinnerung, genau an diesem Standort war Anfang Dezember 2024 ein Gerichtsvollzieher vorstellig geworden. Damals war das Lager noch von einem Unternehmen aus dem Görz-Firmengeflecht genutzt worden. Es ging um ausstehende Mietforderungen. Um Waren und Inventar zu sichern, wurden die Schlösser ausgetauscht. Über Jahrzehnte waren von hier Schuhe ausgeliefert worden, und zwar deutschlandweit. Mittlerweile sind alle Görz-Filialen geschlossen worden. Die letzte, jene in der Europapassage, war noch bis Mai geöffnet. Das Lager gehörte bis zuletzt einem mittelständischen Projektentwickler aus Hamburg. Die neuen Eigentümer haben konkrete Pläne für eine Modernisierung. Dazu zählen, so heißt es, die Optimierung der Lagerflächen, die Sanierung des Dachs sowie Investitionen in die technische Gebäudeausstattung. Vorgesehen sind eine verbesserte Dämmung, energieeffiziente Beleuchtung und umweltfreundliche Heiztechnik. Damit soll die Immobilie flexibel für verschiedene Mieterkonzepte werden. Christoph Ignazak, Seniorpartner und Investment Director bei Patron Capital, sagt, Deutschland ist einer der zentralen Märkte für den Light Industrial Sektor in Europa. Mit der Lage in der Metropolregion bietet Norderstedt ideale Voraussetzungen, um die steigende Nachfrage nach flexiblen Light Industrial und Last Mile Logistikflächen zu bedienen. Gesucht sind Mieter, die Kapazität für Lagerung von Waren benötigen, die in den Einzelhandel ausgeliefert werden. Ähnlich wie Skirts machte. Nach eigenen Angaben ist Petron mit über 200 Millionen Euro Investitionskapital aktiv auf der Suche nach weiteren Objekten dieser Art. Die Strategie ziele darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio nachhaltig konzipierter Light Industrial und Logistikobjekte mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro an wirtschaftsstarken Standorten in Deutschland aufzubauen. Und jetzt ein Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 12.07. Weitere Selbsthilfegruppe für Diabetiker beim DRK. Norderstedt. Leben mit Diabetes bedeutet mehr als nur Blutzuckerwerte zu messen. Es geht um Lebensqualität, Austausch, Verständnis und darum, nicht allein zu sein. Aus diesen Gründen wurde bereits 2023 in Norderstedt eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2 ins Leben gerufen. Die Gruppe bietet einen geschützten Raum zum offenen Austausch über alltägliche Herausforderungen, medizinische Fragen und individuelle Erfahrungen. Ob frisch diagnostiziert oder seit Jahren dabei, jede und jeder ist willkommen. Die bestehende Gruppe trifft sich jeden ersten Montag im Monat von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Da diese Zeit für viele Berufstätige nicht passend ist, wurde vom DRK jetzt eine neue Gruppe eingerichtet, die jeden dritten Dienstag im Monat von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr zusammenkommt. Beide Treffen finden im Haus Kielort, Kielortring 51, statt. Eine Anmeldung wird erbeten im DRK-Büro unter Telefon 040 523 1826 oder per E-Mail an info@drk-norderstedt.de. Und noch ein Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 12.07. Ambulanter Hospizdienst Norderstedt e.V. Letzter Hilfekurs. Norderstedt. In dem Kurs Letzte Hilfe bietet der ambulante Hospizdienst Norderstedt e.V. Angehörigen die Unterstützung, die sie in einer der schwersten Phasen des Lebens benötigen. Der Kurs wendet sich an alle, die zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung ihren Angehörigen helfen möchten und dazu keiner Organisation beitreten möchten, sondern die Unterstützung aus eigener Kraft leisten. Bei dem Kurs lernen Sie, wie Sie Sterbende einfühlsam begleiten können und welche emotionalen und praktischen Aspekte dabei wichtig sind. Parallel werden wertvolle Informationen vermittelt über palliative Pflege, Kommunikationsstrategien und die Bedeutung von Abschied nehmen. Die Ausbildung dauert rund 4 Stunden plus Pause. Der Kurs vermittelt in 4 Modulen die wesentlichen Punkte der Hilfe. Modul 1, Sterben ist Teil des Lebens. Modul 2, Vorsorgen und Entscheiden. Modul 3, Leiden lindern. Modul 4, Abschied nehmen. Der Kurs wird kostenfrei angeboten. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich, da die Gruppe nicht beliebig groß werden soll. Der Kurs findet statt im Konferenzraum des Norderstedter Pflegeteams am Kielortplatz 120 in 22850 Norderstedt. Beginn ist um 11 Uhr. Anmeldungen werden erbeten an info@ahonorderstedt.de. Noch ein Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 12.07. Prägende Bäume müssen diese Woche gefällt werden. Norderstedt. Die Sicherheit der in Norderstedt lebenden und die Norderstedter Straßen und Wege benutzenden Menschen hat aus Sicht der Stadtverwaltung höchste Priorität. Deshalb hat das Betriebsamt der Stadt Experten damit beauftragt, die Bruchsicherheit von mehreren Bäumen in Norderstedt zu überprüfen. Diese Überprüfung hat nun ergeben, dass 3 Bäume kurzfristig gefällt werden müssen. Es handelt sich um eine Linde an der Ochsenzoller Straße, eine Pappel im Zweintjechtring und eine Esche im Grünzug Mühlenbark. Nach intensiver Untersuchung durch die Experten wurde entschieden, dass diese Bäume am jeweiligen Standort nicht länger erhalten bleiben können. Die Fällungen sind für den 16. und den 17. Juli geplant. Während dieser Fällungen kann es an den genannten Orten zu Beeinträchtigungen kommen. Weil die Kronen der Bäume möglicherweise tierische Bewohner beherbergen, wird die Maßnahme von einem Biologen begleitet, der sicherstellt, dass keine Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir wieder am Ende unserer Sendung, unserer heutigen Ausgabe angekommen. Das ganze Team bedankt sich bei Ihnen und wünscht Ihnen noch eine schöne Woche. Dankeschön.